Wir beginnen im Vers 1. Wo sonst?
Mach gerade noch mal mein Licht an hier. So.
Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Schiff stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Also die Volksmengen haben sich wahrscheinlich wieder um Jesus gedrängt, so wie wir es letzte Woche gesehen haben. Und ich denke, das war ein Grund, dass er auf das Boot gegangen ist. Und dann ist auf dem Wasser meistens eine gute Akustik. Vielleicht war es so wie ein Amphitheater, wo der See war und das Ufer langsam angestiegen ist, den Berg hoch. Und die Leute sind da am See gesessen und haben zugehört. Wasser wirkt wie ein Verstärker. Ihr kennt es, ne? Ich denke an das Partyboot am Millstätter See. Wer dort schon mal war oder wer schon mal auf dem See war, manchmal fahren dann abends oder nachts so Partyboote rum, wo Musik gemacht wird und Halligalli gemacht wird da drauf. Und das hört man kilometerweit über das Wasser, das breitet sich aus. Selber Effekt wird genutzt bei Seebühnen. Bregenzer Seebühne oder Bodensee. Und dann heißt es hier weiter, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Kapitel 4 ist ein Kapitel voll mit Gleichnissen. Was ist ein Gleichnis? Jemand hat es mal so gesagt, ich denke, das ist sehr gut. Er hat gesagt, ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte, die eine geistliche Wahrheit erzählt. Das ist eine gute Definition, eine irdische Geschichte, die eine geistliche Wahrheit erzählt. Jemand, der ein Gleichnis erzählt, der nimmt etwas Sichtbares, etwas Materielles, etwas Bekanntes als Illustration für etwas Unsichtbares, für was Geistliches, für etwas, was vielleicht schwer verständlich ist. Das Ziel von einem Gleichnis ist natürlich, um die Lehre verständlicher zu machen. Das Verständnis einer geistlichen Wahrheit zu erleichtern. Und Jesus war ein Meister von solchen Geschichten. Er war ein Meister im Gleichnis erzählen. Es gibt Leute, die haben nicht so viel Talent wie Jesus. Ich habe hier was Lustiges gefunden. So Auszüge von Kinderaufsätzen, wo die Analogien nicht so gut getroffen wurden. Ich lese euch mal ein paar vor hier. Ein Kind schreibt hier, Johannes und Maria hatten sich nie getroffen. Sie waren wie zwei Kolibris, die sich auch nie getroffen hatten. Naja, hinkt ein bisschen der Vergleich. Oder wie wär's mit dem? Das kleine Boot gleitete sanft über den Teich, genauso wie eine Kegelkugel es nicht tut. Oder die mag ich besonders. Ihre Haare glitzerten im Regen. Wie Nasenhaare nach dem Niesen. Jesus wird uns vier Geschichten erzählen. Vier Illustrationen, die uns geistliche Wahrheiten verstehbar machen wollen. Also lehnt euch zurück. Heute Morgen ist Geschichtenstunde, aber schlaft nicht ein. Weil das ist wichtig, was wir heute hören werden. Jesus wird immer wieder sagen, wer Ohren hat, der hört. Ist keine gute Nachtgeschichte. Okay, erste Gleichnis. Ist das Gleichnis, was allgemein bekannt ist als das Gleichnis vom Seemann. Eigentlich ist es ein Gleichnis oder eine Geschichte von Böden, von unterschiedlichen Böden. Wir werden sehen, von Herzensböden. Und er sprach zu ihnen in seiner Lehre, hört, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf, und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, Und die Dornen schossen auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufging und wuchs und es trug bis zu 30 und 60 und 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also ein sehr vertrautes Bild. Die Leute hatten damals keine Sämaschinen, sondern, ihr kennt das vielleicht noch von alten Filmen oder von alten Bildern, der Sämann ging durch das Feld und streute die Samen aus. Keine Sämaschinen, sondern die haben zuerst den Samen ausgestreut und dann wurde der Same eingeackert. Also, ein Bauer geht übers Feld und streut den Samen aus. Wirft ihn links und rechts von sich. Und wir sehen vier unterschiedliche Böden, auf die der Samen fällt. Da ist ein Boden vielleicht am Rand des Feldes. Da führt ein Weg vorbei. Da fallen einige Samenkörner drauf. Dieser Weg, dieser Boden, der ist hart, der ist niedergetrampelt. Da laufen die Leute drüber und das Korn kann nicht eindringen und es wird nicht eingeackert. Und deswegen kommen die Vögel und fressen es auf. Und vielleicht ist auf einer Seite von dem Feld, geht so ein bisschen hoch in eine felsige Gegend. Und der Boden auf der Seite des Feldes, der Erdboden ist nicht sehr tief. Der Boden auf dem Fels ist dünn, weil er durch Erosion abgetragen wurde. Und dann, wenn die Sonne da drauf scheint, weil der Erdboden dünn ist, erwärmt er sich mehr als der andere Erdboden. Der dünne Erdboden auf dem steinigen Untergrund. Und deswegen geht die Saat schneller auf als die auf dem normalen Feldboden. Aber dann kann dieser Same keine Wurzel treiben, weil ja der Fels drunter ist. Und er kann nicht genug Wasser aufnehmen. Und dann verdorrt dieser Sprössling, wenn er von der Sonne versenkt wird. Anderes wieder, sagt Jesus, fällt unter die Dornen. Dort ist guter Boden, aber Dornen und Unkraut wachsen dort. Vielleicht auch wieder auf der Seite des Feldes, so diese Grünstreifen, wo nicht mehr umgeackert wird. Ist guter Boden drunter, aber viel Dornen, viel Unkraut dort. Und dann, wenn die Sprösslinge dort austreiben, dann kriegen sie nicht genug Licht, weil sie überwuchert sind. Und sie ersticken. Und dann vierte Boden, anderes wieder, hoffentlich das meiste von der Saat fällt auf das gute Feld. Und es geht auf und es wächst. Und es werden starke, gesunde Weizen-Ähren oder was immer da angebaut wurde. Und es ist fruchtbar, bringt Frucht, bringt Ernte. Ein sehr vertrautes Bild. Wir haben denselben Samen, dasselbe Saatgut, was ausgestreut wird, aber es fällt auf unterschiedliche Böden. Und der Boden bestimmt, wie viel Frucht dieses Saatgut bringen wird. Und Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer hat Ohren von euch? Zwei, drei. Anderen sind Zombies ohne Ohren. Ich hoffe, ihr habt die Ohren nicht nur, um die Brillen zu halten oder um Schmuck daran zu befestigen. Das ist nicht, wofür Ohren in erster Linie da sind, sondern Ohren sind da, zu hören. Das ist, was Jesus hier sagt. Er fordert die Zuhörer auf, zuzuhören. Und vor allem geht es hier um die richtige Einstellung. Er sagt, hör zu mit der richtigen Einstellung. Ich meine, alle, die dort saßen am See, haben ihn gehört, akustisch. Darum ging es nicht. Aber Jesus sagt, Leute, hört mir zu und versteht, was ich euch sage. Seid aufmerksam, denkt mit. Ist wichtig, was ich euch sage. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vers 10. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Seht ihr, Jesus hatte bis jetzt noch nicht in Gleichnissen gelehrt. Und hier ist jetzt eine Gruppe von Jüngern und die fragen Jesus, warum lehrst du in Gleichnissen? Warum sprichst du nicht länger direkt zu uns über geistliche Wahrheiten? Und er sprach zu ihnen, Vers 11, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie sehen, sehen und nicht wahrnehmen und hören, hören und nicht verstehen. Damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Euch, die ihr mir nachfolgt, ist es gegeben, die geistlichen Wahrheiten zu verstehen. Diese Geheimnisse, diese tiefen geistlichen Einsichten, Dinge, die wir nur wissen können, wenn Gott sie uns offenbart. Aber die draußen sind, die, die nicht Teil von Reich Gottes sind, die Ungläubigen, die mich, Jesus, ablehnen, die werden nicht verstehen. Zu denen spreche ich in Gleichnissen, dass sie sehen, sehen und wahrnehmen und hören, hören und nicht verstehen. Und dann sagt er, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Ist auf den ersten Blick ein bisschen eine verwirrende Aussage, wo wir uns denken, Mann, das passt eigentlich nicht wirklich zu Jesus. Sagt Jesus hier, dass er nicht will, dass Leute sich bekehren und gerettet werden? Wir wissen natürlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir wissen, dass Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Jesu Gleichnisse waren nicht die Ursache, dass sie nicht verstehen konnten oder dass sie nicht zugehört haben. Sondern es ist umgekehrt, er sprach in Gleichnissen, weil sie nicht verstehen wollten, weil sie nicht zuhören wollten. Ich glaube, Jesus hat es getan, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Deswegen spricht er nicht mehr länger in offenen Worten über geistliche Wahrheit, sondern illustriert es durch kleine Geschichten. Ich glaube, man könnte Vers 12 auch übersetzen. Ihnen wird alles in Gleichnissen zuteil, da sie sehen, sehen und nicht wahrnehmen und hören, hören und nicht verstehen. Hoffnung für alle übersetzt es so, damit erfüllt sich an ihnen das Wort des Propheten Jesaja, der das sagt hier, Jesaja 6, soweit ich mich erinnern kann. Ich denke, das, was Jesus sagen will, das wird klar, wenn wir die Parallelstelle lesen in Matthäus Kapitel 13. In Markus wird das nur sehr kurz wiedergegeben, was Jesus so sagt, und ich denke, das macht es uns schwer zu verstehen. Schlagt vielleicht mal auf Matthäus 13 mit mir. Matthäus 13, Vers 13. Da sagt Jesus, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das macht uns verständlich, was Jesus sagt. Erinnert euch, die Menschen, die waren Jesus mehr und mehr feindlich gesinnt und er hat mehr und mehr Widerstand erlebt. Wir haben letzte Woche gesehen, seine eigene Familie ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Jesus, du bist verrückt, du bist durchgeknallt. Und die Schriftgelehrten, die Theologen und die Pharisäer haben ihn zum Teufel gemacht. Kapitel 3, Vers 5 haben wir gesehen, dass Jesus betrübt war über die Verhärtung ihres Herzens, weil ihnen Traditionen wichtiger waren als die Mitmenschen. Die Menschen haben Anstoß genommen an dem, was Jesus gesagt hatte. Die haben gesagt, es ist unerträglich, was dieser lehrt. Jesus hat es mit harten Herzen hier zu tun. Herzen, die dem Heiligen Geist widerstanden haben. Und deswegen spricht er in Gleichnissen zu ihnen. Denen hat die Botschaft nicht gefallen. Was hat Jesus gepredigt? Haben wir im Kapitel 1 gesehen. Er hat gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Der Retter ist da, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Dann hat er gesagt, tut Buße, kehrt um von eurem Leben, von eurem gottlosen Lebensstil und Glaubt an das Evangelium. So seine Botschaft. Kehrt um von eurer Selbstgerechtigkeit, von euren eigenen Wegen und lasst euch retten von mir. Ich bin Gott, der Mensch geworden ist, um deine Schuld zu bezahlen. Ich bin das Lamm Gottes, das dir deine Sünde abnehmen kann. Und wenn du es annimmst, kannst du Vergebung haben und am Reich Gottes teilhaben. Reich Gottes. Das heißt, dass wir unter seiner Herrschaft leben können und teilhaben können an den Segnungen, die er für seine Untergebenen hat. Kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Problem war nicht, dass Jesus nicht laut genug geredet hatte oder dass Jesus nicht klar genug gesprochen hat. Das Problem war, dass die Leute harte Herzen hatten, dass die Leute nicht hören wollten auf das, was er sagt. Leute haben gesagt, ich will nicht umsetzen in meinem Leben, worüber Jesus spricht. Ich will mein Leben nicht ändern. Ich will meine selbstgeschnitzte Religion nicht aufgeben, meine Traditionen. Ich will nicht demütig sein und von meiner Selbstgerechtigkeit umkehren und zugeben, dass ich einen Retter brauche. Ich will mich nicht Jesus anvertrauen. Ich will mich selbst erlösen. Ich will mein eigener Gott sein. Das war das Problem. Und deswegen wechselt Jesus hier seine Methode, zu ihnen zu sprechen. Und er erzählt ihnen Geschichten, um sie so interessiert zu machen wieder an geistlichen Dingen. Und ihnen so diese geistlichen Wahrheiten, die ihnen wirklich erzählen will, rüber zu bringen und verständlich zu machen. Ein Gleichnis ist wie eine Tür. Die, die trotz allem nicht interessiert sind und die gleichgültig bleiben, die bleiben einfach draußen. Sagen, oh, Geschichte ist mir egal. Aber diejenigen, die hören wollen. Ich meine, die, die nicht hören wollen, die werden nicht hören. Da kannst du nichts tun, um die dazu zu bringen. Aber die, die hören wollen, für die ist es so ein Gleichnis wie eine Tür, das die ihnen hilft, durch die sie eintreten können und weiter nachdenken können drüber und dann geistliche Wahrheiten finden können. Und ich glaube, Jesus streckt sich in diesen Gleichnissen ganz besonders nach den Menschen aus, die harte Herzen haben. Vers 13. Und er spricht zu ihnen, zu seinen Jüngern, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr alle die Gleichnisse verstehen? Es war ein einfaches. Dann legt er es ihnen aus. Er sagt, der Seemann sieht das Wort. Seemann sieht das Wort. Wer war der Seemann? Jesus in dem Fall. Und er sieht das Wort Gottes. Im Besonderen hier das Wort des Evangeliums, die frohe Botschaft von dem, was er für uns getan hat. Und wir alle sind berufen, Seemänner und Seefrauen zu sein. Wir alle sind berufen, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Da können wir ruhig kreativ sein. Vielleicht einen Kalender mit Bibelsprüchen ins Büro stellen. Und wenn Leute fragen, hey, was soll denn das hier? Kannst du ihnen erzählen. Vielleicht kannst du Leute zu einem Film einladen. Einen christlichen. Paul Weiss, der Hölle entronnen, ist ein toller Film zum Beispiel. Oder einen Traktat weitergeben. Oder mir ging es so, nachdem ich mich bekehrt hatte, war ich mir nicht sicher. Ich war so ein bisschen unsicher, habe mir gedacht, oh Mann, wie kann ich das jetzt meinen Freunden, meinen alten Freunden beibringen, meinen Schulkollegen, dass ich jetzt Jesus nachfolge? Und ich habe mit einem Bruder im Herrn drüber geredet und er hatte so ein Riesenholzkreuz. Und er hat gesagt, weißt du, wie du es machst? So machst du es. Hat mir sein Kreuz umgehängt. Nächsten Tag bin ich mit so einem Riesenkreuz in die Schule und alle so, hey, was geht denn mit dir ab? Was ist mit dir los? Und dann konnte ich von Jesus erzählen. Wir können ruhig kreativ sein. Natürlich vor allem können wir Zeugnis sein. Unser Leben so leben, dass die Leute fragen, Mann, was hast du in deinem Leben, was anders ist? Was hast du, was mir fehlt? Das werden wir noch später sehen, dass wir Licht sein dürfen in dieser Welt. Vers 15, die an dem Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Es war der harte Boden, der niedergetrampelte Weg, ein Bild für harte Herzen, Herzen, die Jesus gegenüber verhärtet sind. Leute, die Unglauben im Herzen haben, die Rebellion im Herzen haben gegen Gott und das, was er sagt. Menschen, die abgestumpft sind gegenüber dem Heiligen Geist, wo er uns überführen will, durch unser Gewissen, überführen von unserer Sünde. Gleichgültigkeit gegenüber geistlichen Dingen. Solche harten Herzen können sogar in Gottesdiensten sitzen. Steht nirgendwo, dass sie nicht religiös sein können, die können auch sehr religiös sein. Aber vielleicht sind sie hier, weil sie irgendwer genervt hat, mitzukommen. Oder vielleicht nur aus Tradition. Aber hey, mit den Gedanken sind sie ganz woanders. Sind hart, sind nicht zugänglich, nicht offen für Jesus, haben Mauern aufgebaut, haben die Herzenstür verschlossen. Und das Wort Gottes dringt nicht ein, es berührt sie nicht, sie nehmen es nicht auf. Und Satan kommt und nimmt es weg. So wie die Vögel die Saat aufgepickt haben. Satan ist ein Dieb, sagt uns die Bibel. Er will stehlen und das versucht er zu tun bei uns. Dass das Wort Gottes keinen Effekt hat in unserem Leben. Und ebenso sind die, Vers 16, die auf das Steinige gesät worden sind, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Und wenn nachher Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich oder nehmen sie sogleich Anstoß. Spricht von einem seichten Herz, seichter Boden. Leute, die das Evangelium, das Wort Gottes erstmal begeistert aufnehmen, scheint zumindest so. Aber es ist nur irgendwie so eine emotionale Reaktion. Gefühl des Augenblicks. Echte Bekehrung involviert unsere Emotionen, aber auch unseren Verstand und vor allem auch Entscheidungen, unseren Willen. Hier haben wir eine emotionale Reaktion. Vielleicht irgendein toller Prediger, der so eine herzzerreißende Geschichte erzählt und alle weinen, die Emotionen sind berührt. Und dann kommt ein Bekehrungsaufruf und okay, er hebt die Hand. Oder vielleicht hebt er die Hand, weil seine Freunde alle die Hand heben und in dem Augenblick so eine emotionale Sache, betet ein Übergabegebet mit an Jesus. Und hängt vielleicht eine Zeit lang mit Christen rum, aber dann sobald Anfeindungen kommen wegen Jesus und die Schulkollegen oder die Arbeitskollegen sagen, haha, was bist du für ein Idiot? Was, du willst nimmer mitgehen, saufen und Drogen machen? Was ist los mit dir? Du bist Christ. Wie peinlich. Anfeindungen kommen oder sobald Nachfolge Opfer verlangt, es dich was kostet, Jesus nachzufolgen, oder Versuchungen kommen, dann sind sie weg. Sind so Schönwetter-Christen, oder sollten besser sagen Schönwetter-Namenschristen, Konsumchristen. Ja, Christentum ist cool, solange ich mich gut dabei fühle, solange ich was bekomme, solange es mich nichts kostet. Aber wenn das Wort Gottes gegen ihren Lebensstil spricht, sie angefeindet werden wegen Jesus, hey, dann sind sie weg. Haben keine geistigen Wurzeln. Haben kein wirkliches Fundament. Sie sind Hörer des Wortes, aber keine Täter. Und Leute, die haben scheinbar einen tollen Beginn, aber dann fallen sie ab. Ich denke, wir alle kennen solche Leute. Wir alle haben solche Freunde, die mal begeistert waren, und dann aber auch sehr schnell wieder weg waren. Sind hier Menschen mit einem seichten Herzen, die nur eine rein oberflächliche, emotionale Reaktion haben auf das Evangelium oder das Wort Gottes. Und das ist keine gute Grundlage, das ist kein guter Boden. Deswegen mache ich nicht gern so emotionale Bekehrungsaufrufe. Ich denke, es ist gut, dass die Leute verstehen, hey, das ist die Wahrheit, das sagt Gott. Muss eine Entscheidung treffen, aber nicht irgendwie versuchen, Emotionen zu pushen. Das hält dann oft nicht lang. Vers 18, und andere sind die, die unter die Dornen gesäten, Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Seht ihr, da ist guter Boden jetzt. Guter Boden. Die Saat geht auf, aber das Problem ist, es wird überwuchert von Dornen und von Unkraut. Wir kennen das, Dornen, Unkraut, es wächst schneller als der Salat oder was wir anbauen. Und es überwuchert diesen Sprössling, das geistliche Leben. Und es bringt keine Frucht. Dornen und Unkraut. Jesus sagt uns, das sind die Sorgen dieser Welt. Alltagsstress, Stress auf der Arbeit, soziale Verpflichtungen, Anwesenheitspflicht im Fußballclub, Elternsprechtag. Und mein Auto muss zum Service und mein Kind ist krank und die Katze hat auf dem Teppich gekotzt und mein Computer hat ein Virus. Oh Mann, manchmal ist so viel los im Alltag. Und dann kommt noch der Stress, den wir uns selber machen. Oh Mann, was werde ich heute anziehen, wenn wir ausgehen heute Abend? Und wer wird den Hund füttern, wenn wir auf Urlaub sind? Wer wird mal meine Rente zahlen? So viele Dinge, auf die wir uns sorgen und die wir uns kümmern müssen. Sorgen dieser Welt. Und dann als zweites der Betrug des Reichtums. Materialismus. Diese große Lüge. Oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein zweites Auto hätte oder ein größeres Auto oder ein Auto mit Klimaanlage, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein größeres Haus hätte. Wenn ich nur ein 20. oder ein 25. oder ein 30. Paar Schuhe hätte, das würde mich glücklich machen. Betrug des Reichtums. Wenn ich nur reicher wäre, das wär's. Nee. Ist eine Lüge. Und dann haben wir Habsucht als drittes. Oh, mein Nachbar hat ein neues Auto. Deswegen will ich auch eins und ein größeres als er. Ich brauche zwar kein neues, mein altes läuft noch gut, aber ich will's. Und ich habe dieses Kleid im Schaufenster von H&M gesehen. Ich brauche es nicht unbedingt. Ich habe schon 30 daheim im Schrank hängen. Werde es wahrscheinlich einmal tragen, wie die 25 letzten auch, und dann nie wieder. Ich brauche es nicht wirklich, aber Mann, ich will's. Habsucht. Muss es haben. Ich habe mal eine gute Definition gelesen, woran du merkst, dass du habsüchtig bist. Und zwar, wenn du Geld ausgibst, das du nicht hast, für etwas, was du nicht brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die du nicht magst. Ist gut, oder? Geld ausgibst, das du nicht hast, für etwas, was du nicht brauchst, um Leute zu beeindrucken, die du eigentlich gar nicht magst. Habsucht. Lukas spricht in seinem Evangelium der Parallelstelle hier auch noch von den Vergnügungen des Lebens. Vergnügungssucht, wir sind eine Vergnügungsgesellschaft heute. Hier sehen wir die Herzen von Menschen, die von Gott berührt sind, die einen guten Boden haben eigentlich, aber die falsche Prioritäten haben, falsche Ziele haben. Deren Leben nicht auf Gott und auf geistige Dinge ausgerichtet ist, auf die Beziehung mit Jesus, sondern auf anderes, auf materielle Dinge, auf ihr Zeug, auf ihre Hobbys, auf Geld, Karriere und Projekte und Sicherheiten und Unterhaltung. Dinge, die in sich selbst nicht unbedingt schlecht sind, aber die sie so wichtig nehmen. Und Mann, das kann uns leicht passieren, oder? Es kann so leicht passieren, dass wir uns einnehmen lassen und ablenken lassen von unserer materiellen Existenz. Ablenken lassen von unserem geistlichen Leben. Den Dingen, die eigentlich am wichtigsten sind, die eigentlich am meisten zählen, wofür wir geschaffen sind. Hier sind Leute, die zwar das Wort Gottes hören, aber so beschäftigt sind, dass sie nie dazukommen, es umzusetzen, es auszuleben. Und dann bringt es keine Frucht in ihrem Leben, keine geistige Frucht. Sie bleiben stehen in ihrem geistigen Wachstum. Alle von euch, die einen Garten haben, die kennen das, die wissen, dass du Unkraut nicht anbauen musst. Du musst es nicht sehen. Unkraut ist schon da. Und es verbreitet sich und es wuchert ganz von allein. Du musst es nicht sehen. Im Gegenteil, du musst es ausreißen. Du musst es jäten. Und so ist es auch in unserem Leben. Die Unterhaltungsangebote heutzutage sind unendlich. Neil Postman hat mal so ein klassisches Buch geschrieben, wir amüsieren uns zu Tode. Die Erwartungen anderer Menschen an uns sind hoch. Tu das, tu das, tu das. Und es gibt immer noch mehr, was wir tun könnten. Und wir müssen uns schlicht und einfach freischaufeln für geistliche Dinge. Für stille Zeit. Dass wir Zeit in Gemeinschaft mit Gott verbringen, im Gebet und im Lesen von seinem Wort. Zeit freischaufeln für geistliche Gemeinschaft mit der Familie. Ja, zusammen beten als Familie, zusammen Bibel lesen. Zeit nehmen für geistliche Gemeinschaft mit den Geschwistern in der Gemeinde. Zeit nehmen für geistigen Dienst. Leute, dafür werden wir nie Zeit finden. Dafür müssen wir Zeit machen. Und das heißt, dass wir auf andere Dinge, die auch gut sind, nicht unbedingt schlecht sind, verzichten müssen. Andere Dinge wie Projekte oder Hobbys oder vielleicht sogar Beziehungen. Dinge, die nicht schlecht oder verwerflich sind an sich, aber die einfach zu viel sind in meinem Leben. Die mein Leben zumüllen und zu einer Konkurrenz werden zu meiner Gemeinschaft mit Jesus. Ich gebe gute Dinge auf, um für bessere Dinge Zeit zu haben. Zeit für Gott, Zeit für Gemeinschaft mit meiner Familie, geistige Gemeinschaft, Zeit für sein Reich. Wir müssen anfangen, zu jedem auszureisen in unserem Leben. Es geht nicht anders. Vielleicht ist es ein praktischer Punkt, sich mal hinzusetzen und zu überlegen. Mein Leben anzuschauen und zu schauen, hey, das, was ich tue, ist es wirklich wichtig oder ist es Unkraut in meinem Leben? Komme ich zu den Dingen, die wirklich zählen? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, weltliche Dinge, Dinge, die vergänglich sind, mehr zu lieben als Jesus, der ewig ist. Und dass diese Dinge anfangen, unser Leben zu bestimmen und zu überwuchen und einzunehmen und uns zu versklaven. Und das kann sehr leicht passieren. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung. Wir müssen aufpassen auf unser geistiges Leben. Zeit freischaufeln für Gott. Vers 20. Vierte Boden. Und die, die auf die gute Erde gesäten, sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30 und 60 und 100-fach. In Lukas 8 in der Parallelstelle heißt es, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Wie können wir Frucht bringen in unserem Leben? Indem wir Gottes Wort hören mit einem ehrlichen Herzen, mit einem redlichen Herzen, dass wir es aufnehmen, dass wir es bewahren, dass wir es hören, verstehen und umsetzen. Es ist ehrlich. Und wir bewahren es, wir müssen beständig sein in unserer Beziehung mit dem Herrn. Frucht bringen mit Ausharren. Es gibt keine Instant-Frucht. Wir hätten das oft gerne. Dass Gott solche Dinge wie Geduld oder Liebe einfach einfüllt in unser Leben. So, Klappe aufmachen. Einfüllt und das war's und dann bin ich von einem Moment zum anderen ein liebevoller Mensch und ein geduldiger Mensch und ein Mensch, der geistlich ist. Nee, es ist nicht so einfach, wir müssen geduldig sein, wir müssen Frucht bringen mit Ausharren. Wir müssen Gott Zeit geben für sein Wirken in unserem Leben. Gute Boden, das sind diejenigen, die ihr Herz nicht vernachlässigen. Seht ihr nochmal, der Same ist dasselbe. Die Fruchtbarkeit hängt von dem Boden ab. Und ein fruchtbarer Boden ergibt sich nicht einfach. Alle, die Garten haben oder die Bauern sind, die wissen das. Fruchtbarer Boden passiert nicht einfach. Ein fruchtbarer Boden, damit er fruchtbar ist, braucht unsere ständige Aufmerksamkeit. Wir müssen Unkraut rupfen oder vernichten, wir müssen düngen, wir müssen den umackern. So ist es in unserem geistlichen Leben. Wir alle sind die Bauern unserer eigenen Herzen. Und wir müssen diese Dornen rausreißen von Habsucht und Materialismus und Selbstsucht. Und die Steine der Rebellion und der Sünde rauswerfen. und das Unkraut der Nachlässigkeit und der Faulheit jeden. Und den harten Boden von Stolz aufbrechen in unserem Leben. Und wir müssen unser geistiges Leben düngen mit dem Wort Gottes, mit Gebet, mit Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir müssen vielleicht Vogelscheuchen aufstellen gegen Ablenkungen in unserem Leben. Und so wirklich eine gute Struktur finden, Zeiten, wo wir wirklich Zeit mit ihm verbringen können. Aber wenn du das tust, wenn du den Boden deines Herzens pflegst, wenn du mit dem Samen des Wortes kooperierst, wenn guter Boden oder Same auf guten Boden trifft, dann passiert das. Dann bringst du Frucht. 30-fach und 60-fach und 100-fach. Das ist Wahnsinn, Leute. Das normale Verhältnis von einem Samenkorn zu der Ernte ist 1:8 normalerweise ungefähr. Aber hier sprechen wir von Frucht, die 30-fach und 60-fach und 100-fach ist. Übernatürliche Frucht. Mehr als normal ist. Gottes Wirken in unserem Leben. Wie ist der Zustand deines Herzens? Heute Morgen, ganz praktisch. Und ich denke, wir können in unserem Leben alle unterschiedliche Böden sein zu unterschiedlicher Zeit. Wie ist der Boden deines Herzens heute Morgen? Ist da Frucht in deinem Leben? Frucht des Geistes. Ist das beste Zeichen, dass der Boden gut ist? Wie sieht es aus in deinem Herzen? Mit welcher Einstellung hörst du Gottes Wort heute Morgen? Bist du verhärtet, gleichgültig oder unaufrichtig? Ja, ich will es gar nicht umsetzen. Oder bist du abgelenkt? Bist du ganz woanders mit deinen Gedanken? Oder sitzt du heute hier mit einem ehrlichen, ernsthaften, offenen, aufmerksamen Herzen? Gottes Wort ist sehr praktisch. Gottes Wort ist sehr aktuell. Gott prüft hier unsere Herzen, heute hier, heute Morgen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hör auf die Stimme seines Geistes, wenn Gott dir was zeigt, wenn der Heilige Geist dich überführt in deinem Herzen vielleicht, wenn dir zeigt, dass du was ändern musst. Reagier drauf. Entscheide dich jetzt, das zu tun und es umzusetzen, es zu ändern in deinem Leben. Vers 21, und er sprach zu ihnen, kommt etwa die Lampe, damit sie unter dem Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? Stellt man eine Lampe unter den Eimer oder unter das Bettgestell? Lampen damals sahen so aus. So kleine Tonlampen waren mit Öl gefüllt und dann war hier ein Docht drin, der gebrannt hat. Was ist die Lampe, bildlich gesprochen? Wir sehen verschiedene Bilder in der Bibel. Einerseits ist Lampe oder Licht ein Bild für Gottes Wort. Psalm 119 zum Beispiel, da heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Aber auch Jesus selbst hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist der Abglanz des Vaters, er ist die ultimative Offenbarung. Von ihm spricht das Wort. Aber Jesus hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir dürfen Gottes Wort weitergeben und das ausleben und vorleben. Und wir sind so kleine, schwache Tongefäße, irdene Gefäße, ne, heißt es im Korintherbrief. Aber wenn wir gefüllt sind mit dem Öl, mit dem Heiligen Geist, und wenn wir brennen für Jesus und seine Liebe in unserem Leben sichtbar ist, dann wird das Licht sein in dieser dunklen Welt. Und die Leute, die Jesus nicht kennen, die sein Leben nicht kennen, die werden angezogen werden von diesem Licht, wie Fliegen angezogen werden von Licht. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht wird, auch ist nichts geheim geworden, das nicht ans Licht kommen wird. Seht ihr, Jesu Absicht war nicht zu verbergen, sondern den Vater zu offenbaren. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Also er mahnt sie und ermutigt sie immer wieder, zu hören, mit der richtigen Einstellung zu hören. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Also gebt Acht auf das, was ihr hört. Es ist wichtig, dass wir auf die Wahrheit hören, auf das, was Jesus uns sagt, was sein Wort uns sagt, und dass wir nicht auf die Lüge hören, die wir sonst fast überall hören. MTV oder in Seifenopern, Radio, vielen Liedern, Musik, Zeitschriften, in der Schule sogar manchmal. Wir hören so viele Lügen. Also passt auf, was ihr hört, mit was ihr euer Denken und damit euer Herz füllt. Und passt auf, wie ihr hört. Jesus sagt, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Wenn du Jesus hast, wirst du mehr und mehr verstehen, wirst du immer tiefer wachsen in dieser Beziehung und in seiner Wahrheit, und du wirst mehr und mehr geistig gesegnet werden, denn in Jesus sind alle geistigen Segnungen, die Gott für uns hat. Aber wenn du Jesus ablehnst, dann wirst du immer weniger verstehen von geistlichen Dingen und du wirst am Ende alles verlieren. Herzen, die sich Jesus öffnen, sehen mehr und mehr. Herzen, die sich verhärten, werden blinder und blinder. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nach dem handeln, was wir erkennen. Dass du auf das reagierst, was Jesus zu dir spricht, was du verstanden hast. Ich meine, warum soll dich Jesus tiefer führen, wenn du nicht auf das reagierst, was er dir schon gezeigt hat? Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, und er weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann voller Weizen in der Ähre. Wenn er aber die Frucht es zulässt, so schickt er zugleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Same, Gottes Wort ist machtvoll, ist eine dynamische, kraftvolle, effektive Sache. Hebräerbrief Kapitel 4 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Jesaja 55, da heißt es, wie der Regen fällt und vom Himmel und der Schnee nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wie verändert dich Gottes Wort? Wie verändert Gottes Wort die Menschen, denen du es weitererzählst? Wie genau funktioniert das? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, es funktioniert. Ich sehe es in meinem Leben, wie Gottes Wort mich verändert hat. Ganz besonders zu dem Zeitpunkt, als ich wirklich begonnen habe, systematisch Gottes Wort zu lesen und zu studieren mit anderen Christen, hat sich was verändert in meinem Leben. Und ich sehe es in eurem Leben, wie Gottes Wort euch verändert. Es ist wie bei einem Bauern, der sät, und der macht sich sonst nicht weiter einen Kopf drüber. Der geht schlafen und steht auf am nächsten Tag und kümmert sich nicht drum. Und er hat keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Wie das sein kann, dass die DNA in diesem Samenkorn, das dazu bringt, Wurzeln zu schlagen zum richtigen Zeitpunkt. Und wie genau das funktioniert, dass dieser Keimling, der aus dem Samen austreibt, nach oben wächst und nicht nach unten oder auf die Seite. Und er kann nicht genau erklären, wie die Photosynthese genau funktioniert, die ganzen chemischen Abläufe, die da passieren. Aber eines weiß der Bauer, er weiß, es funktioniert. Wenn ich den Samen aussehe, dann wird was wachsen. Und wenn die Ernte reif ist, dann erntet er. Die Kraft, die Dynamik, die Lebensenergie, die ist nicht in dem Bauern, der sät, sondern die ist in dem Samen. Und so ist es mit Gottes Wort. Es nährt mich, es stärkt mich geistlich, selbst wenn ich nicht genau erklären kann, wie das jetzt genau funktioniert. Aber ich merke das, wenn ich wirklich täglich, regelmäßig Zeit im Wort Gottes verbringe, dann werde ich geistig stark und dann bringe ich Frucht. Und selbst wenn ich mir es nicht merke, was ich lese in meiner stillen Zeit jeden Tag. Ich meine, weißt du noch, was du Dienstag letzte Woche zu Mittag gegessen hast? Ich habe keine Ahnung. Aber weißt du was? Es hat uns ernährt. Es war gut für uns. Es hat uns gestärkt. Genauso ist es mit Gottes Wort. Da ist Kraft in Gottes Wort. Darum geht es in diesem Gleichnis. Da ist Kraft in Gottes Wort. Deshalb können wir Zuversicht haben, wenn wir Gottes Wort predigen. Oder wenn wir uns selbst mit Gottes Wort ernähren. Wir können Zuversicht haben, dass es was bewirken wird. Und das ist so wichtig. Wir vertrauen auf die Kraft von Gottes Wort in unserem Dienst. Wir wollen es nicht vernachlässigen oder geringschätzen oder unterschätzen oder ersetzen durch andere Dinge. Leute, wir brauchen nicht irgendwelche Tricks oder Manipulationen oder so abgefahrene, verrückte Dinge, die manche Gemeinden tun, um Herzen von Menschen zu erreichen und zu berühren und zu verändern. Wir brauchen das nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles, was die Apostel auch hatten, nämlich Gottes Wort und seinen Heiligen Geist, der sein Wort real und konkret macht in unserem Leben. Das ist alles, was wir brauchen, um Leben zu verändern. Lass uns das nicht unterschätzen. Lass uns das nicht ersetzen durch irgendwelche kindischen Tricks. Es hängt auch nicht von der Persönlichkeit des Predigers ab. Was uns nähert, ist Gottes Wort, nicht die Verpackung. Gottes Wort wird vollbringen, wozu es gesandt ist. Ja, es macht vielleicht mehr Spaß, Kekse aus einer bunten Dose zu essen, als aus irgendeiner Tupperbox. Aber was uns nähert, ist der Inhalt, nicht die Verpackung. Deswegen lass dich nie davon abhalten, Gottes Wort weiterzusagen, das zu sagen, was Gott dir aufs Herz legt, weil du dir denkst, oh, ich bin nicht originell genug oder ich bin kein charismatischer Redner. Nee, darauf kommt es nicht wirklich an. Und weißt was, du darfst auch einem langweiligen Prediger mit Erwartung zuhören. Mit Erwartung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird. Das ist so befreiend für die Prediger, aber auch befreiend für die, die zuhören. Weißt du was, ich darf erwarten, dass Gott mich segnen wird, selbst wenn du mir was vorstotterst. Ist wunderbar, ist so befreiend. Und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Es war das kleinste Küchenkraut. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Hier sehen wir übernatürliches, wunderbares Wachstum. Das Reich Gottes hat begonnen mit Jesus und einigen wenigen Jüngern. Ich glaube, die meisten von uns wären enttäuscht gewesen, wenn wir an Jesu Stelle gewesen wären. Wo am Ende seines Dienstes, nach 3,5 Jahren, so eine kleine Gruppe, eine Handvoll von Leuten da gewesen wäre. Aber Jesus war nicht enttäuscht, weil Jesus hat die Dynamik von Gottes Reich verstanden. In Apostelgeschichte 1,8 hat er zu dieser kleinen Gruppe gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und wisst ihr was? Es ist passiert. Ist eingetroffen, das, was Jesus gesagt hat. Diese kleine Gruppe von Menschen hat sich multipliziert, hat die ganze Welt erreicht für Jesus. Lektion, die wir hier haben, ist, verachte nicht die kleinen Anfänge. Wenn dir nur 2 oder 3 Leute zuhören, wenn nur 5 Leute am Lobpreisabend da sind oder in deiner Jugendgruppe sind, wenn du dich selbst nicht von heute auf morgen veränderst durch sein Wort oder wenn du vielleicht einen Dienst tust, der dir so klein und so unbedeutend vorkommt, hey, sei geduldig, sei treu im Kleinen, sei beständig und Gott wird sein Übernatürliches dazu tun zu seiner Zeit. Verspreche euch das. Wir haben überhaupt keine Vorstellung von dem geistigen Potenzial, das in den kleinen Dingen steckt, wenn wir nur treu sind. Und in vielen solchen Gleichnissen redet er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redet er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Die konnte er tiefer führen. Wichtige Lektionen heute. Erstens, es ist absolut wichtig und grundlegend, mit welcher Einstellung wir Gottes Wort und sein Reden hören. Zweitens, Gottes Wort ist machtvoll und wirksam. Lies in der Bibel jeden Tag. Und vertraue in deinem Dienst auf die Kraft von Gottes Wort. Das ist das, was Herzen berühren wird und das, was Leben verändern wird. Und drittens, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Diese kleinen Dinge haben wunderbares Potenzial. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir beten Gott für unsere Herzen, dass wir Böden sind, die fruchtbar sind für das, was du uns sagst. Und wir beten, Herr, dass wir regelmäßig in deinem Wort sind. Hilf uns, die Zeit zu machen. Und wir danken dir, Herr, dass du das übernatürlich dazu gibst. Und ich danke dir, dass du uns ermutigst, treu zu sein im Kleinen. Das wollen wir tun für dich. In Jesu Namen. Amen.